The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Samstag, der 18. Oktober und hier ist unser Pioneer Briefing Podcast, die Wochenendausgabe. In dieser Woche war unser Motto bei The Pioneer Safety First. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt war bei uns zu Gast. Es folgten wenige Tage später Armin Pappberger, CEO des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Alle drei haben uns an Bord unserer Pioneer 2 besucht. Und natürlich haben meine Kollegin Carina Mössbauer und ich Boris Pistorius nach der Bedrohungslage durch Drohnen gefragt. Sind wir dagegen eigentlich gewappnet und könnten wir im Zweifel dagegenhalten?
Wir haben jetzt schon vorhin auch in Teilen über den hybriden Krieg gesprochen, über Drohnen. Die Ukraine ist ja ein absoluter Innovationstreiber inzwischen auf dem Gebiet. Die Ukraine und Russland produzieren jeweils zwischen 1 und 2 Millionen Drohnen im Jahr. Ukraine plant, auf 5 Millionen zu gehen. Wie viele Drohnen produzieren wir aktuell? Was ist der Plan und vielleicht auch welche Vielfalt an Drohnen produzieren wir?
Es gibt den schönen Satz, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Die Ukraine,
bin ich gespannt.
Die Ukraine ist mitten im Krieg und wird angegriffen und Russland fährt die Kapazitäten hoch, weil sie massiv attackieren. Und zwar insbesondere immer mehr zivile Ziele, zivile Infrastruktur, Energieinfrastruktur und so weiter. Das heißt, wir reden über 2 Kriegsparteien, der eine Angegriffene, der andere der Angreifer. Damit können wir uns nicht vergleichen, darauf bezieht sich das. Wir können jetzt nicht plötzlich sagen, wir produzieren jedes Jahr Millionen von Drohnen. Übrigens auch, warum sollten wir? Denn die Drohnen, die wir heute produzieren und in die Lagerhäuser legen, sind morgen Schrott. Die Innovationszyklen bei den Drohnen in der Ukraine und in Russland bewegen sich inzwischen bei 2 bis 3,5 Monaten. Aber auch das will ich noch mal sagen. Bis vor 2,5 Jahren haben wir über den Krieg in der Ukraine gesprochen als einem Krieg, der dem des Ersten Weltkriegs ähnelt. Stellungskrieg, Panzerkrieg, Haubitzenkrieg und so weiter und so weiter. Jetzt reden wir von einem Drohnenkrieg. Alle, die sich jetzt da draußen hinstellen und sagen, wieso habt ihr noch keine Drohnen? Übrigens gilt das an die Adresse aller NATO-Partner. Den würde ich dann gerne mal fragen, hast du vor 2,5 Jahren gewusst, wie viele, welche Rolle Drohnen in diesem Krieg spielen werden? Ich habe es nicht gewusst.
Aber jetzt weiß man es. Also, was tun? Rheinmetall-Chef Armin Pappberger hat im Gespräch mit Gabor Steingart einige Abwehrmaßnahmen und Waffensysteme vorgestellt. Unter anderem den Sky Ranger, den man in der Drohnenabwehr einsetzt.
Es ist im Grunde genommen 24/7, das heißt bei Tag und bei Nacht kann man überprüfen, wo Drohnen sind, ob Drohnen sind. Und die Drohnen werden letztendlich automatisch vom Sky Ranger abgeschossen. Er hat eine programmierbare Munition. Diese programmierbare Munition detoniert vorm Ziel, hat dann viele Subprojektile, also 160 bis 180 Subprojektile, die da rausgehen und bekämpfen damit Drohnen, aber auch Drohnenschwärme.
Wir haben da noch einen Mensch gesehen. Braucht diese Art Technologie künftig noch Menschen?
Man bräuchte eigentlich keine Menschen. Aber was wir heute machen, ist, dass wir bei Rheinmetall ein ganz klares Prinzip haben, dass wir Man in the Loop haben. Wir wollen einen Menschen haben, der die finale Entscheidung macht und keinen Kampfroboter.
Was Armin Pappberger also nochmal deutlich herausgestellt hat, von Kampfrobotern und Cyberwar sind wir auch in der Ukraine noch weit entfernt.
Wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben die ersten 6 Monate, die NATO hat die Ukraine nicht stark unterstützt, Die ersten 6 Monate ist es gelungen. Also als sie die Waffen hatten, sie erinnern sich an der Nordfront, wo die schon 60 Kilometer vor Kiew standen. Das ist alles Richtung Weißrussland zurückgedrängt worden. Zum damaligen Zeitpunkt gab es aber noch nicht diese ganzen Minengürtel. Die Russen haben heute einen Minengürtel verlegt, der angeblich 5000 Kilometer lang ist. Und in diesem Minengürtel kann man mit Fahrzeugen heute quasi nicht mehr durchdringen. Also ist der Kampf ein infanteristischer Kampf. Also die Ukrainer erzählen uns ganz deutlich, die müssen sich vorkämpfen, quasi fast wie mit Minensuchhunden und müssen schauen, dass sie nicht auf eine Mine treten. Das bedeutet auf der einen Seite, dass die Russen nicht sehr stark vordrängen können. Das versuchen sie im Augenblick. Über die Nordflanke versuchen sie, in die Ukraine reinzukommen. Aber auf der anderen Seite her, in vielen Bereichen können sie auch nicht durch, weil sie ihren eigenen Minengürtel haben. Aber es ist noch weitaus schwieriger für die Ukrainer, weil die nicht wissen, wo die Minen liegen.
Warum dann nicht Artillerie? Trump hat auch dafür die Erlaubnis gegeben, russisches Territorium anzugreifen. Das war unter Olaf Scholz das große Tabuthema, dass zumindest mal die Europäer das nicht tun. Jetzt gibt es eine amerikanische Erlaubnis dafür, Artillerie, ohne das Durchqueren dieser vermiemten Gürtel.
Wenn Sie die Artillerie, die brauchen ja Missiles dafür. Die normale Artillerie hat eine maximale Reichweite zurzeit von etwa 70 Kilometer. Die übliche Artillerie hat eine Reichweite von etwa 24, 25 Kilometer. Das ist die normale Artillerie, die die Russen auch einsetzen. Damit kommen sie auf russisches Gebiet nicht. Damit können sie die Russen beschießen, ja, die auf der anderen Seite stehen. Ja. Ja, das tun die auch. Aber wir müssten ja, ähnlich wie die Russen es getan haben, weil sie halt mehr Ressourcen haben, Tag und Nacht schießen in dem Bereich. Wenn Sie heute ein ukrainisches Artilleriegeschütz sehen, dann haben die zurzeit zwischen 5 und 10 Geschosse da stehen. Und die zielen sehr gezielt auf das, was sie letztendlich bekämpfen wollen und machen kein Trommelfeuer. Und mit diesen gezielten Schüssen werden sie die Russen nicht verunsichern können. Dass ihnen Munition fehlt, sagen die Tag und Nacht. Also die sagen, das Allerwichtigste ist, dass wir Munition brauchen. Das Zweitwichtigste ist, dass wir eine vernünftige Air Defense haben. Das heißt, dass wir uns schützen, wir, wenn ich jetzt Ukrainer bin, dass wir Ukrainer uns schützen können, weil viel zu viel durchkommt. Ja, und der Minister wird es Ihnen heute Morgen ja auch gesagt haben, heute ein typischer Angriff ist zwischen 600 und 800 Drohnen pro Nacht, die kommen. Und dann kommen noch bis zu 100 Missiles dazu. Das ist heute ein normales Szenario. Das ist unvorstellbar. Wenn mit so einem Szenario in Berlin beschossen werden müssen, da kriegen sie kein Auge mehr zu. Das ist ein brutalster Krieg.
Das erleben die Menschen in der Ukraine Tag für Tag und Nacht für Nacht. Den brutalen physischen Krieg. Hierzulande findet er in anderer, in hybrider Form statt. Oder wie Bundesverteidigungsminister Pistorius es formuliert hat, wir leben nicht mehr im kompletten Frieden. Dennoch mahnt er zur Besonnenheit.
Wir sind nicht mehr in einer kompletten Friedenssituation, aber wir sind gleichzeitig auch weit davon entfernt von einer kriegerischen Auseinandersetzung. Aber über all das, was wir jetzt die ganze Zeit sprechen, hybride Bedrohung, Drohnenüberflüge, Luftraumverletzungen, Desinformationskampagnen, von der Rolle der AfD wollen wir jetzt mal gar nicht reden und anderem, all das findet ja statt und hat das Ziel, und das habe ich eingangs gesagt, davon bin ich zutiefst überzeugt, unsere Gesellschaft zu verunsichern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zerstören und die Ränder zu stärken, links wie rechts, um genau dann den Druck auf die demokratische Mitte zu machen, von bestimmten Dingen Abstand zu nehmen. Und entweder wir lassen uns von Putin provozieren und führen jede dieser Debatten munter, so wie er sie uns vorgibt, oder wir tun das mal zur Abwechslung nicht.
In jeder Krise gibt es auch Profiteure und zu denen gehören auch Rheinmetall und die Aktionäre des Konzerns.
Was ist Ihr Ziel in der Rüstungsindustrie? Sie sind jetzt auf Position auf jeden Fall noch nicht eins, sondern Sie sind schon in der Spitzentruppe mit dabei. Wo sind Sie?
Ja, marktkapitalisierungsmäßig sind wir die Nummer 2 hinter Lockheed Martin. Mhm. Das zweitwertvollste Defense- und pure Defense-Unternehmen der Welt. Das war unvorstellbar, denn Sie haben ja vorher eins gesagt und das ist ja tatsächlich so, wir hatten eine Marktkapitalisierung von, weil das sind ja noch 2 Kapitalerhöhungen dazwischen, von 800 Millionen Euro. Als ich losging und wir hatten jetzt eine von 93 Milliarden vor 1,5 Wochen. Also da hat sich schon etwas getan.
Armin Pappberger zeigt in dem Gespräch den zukünftigen Kurs des Rüstungskonzerns auf und sagt, in welche Felder bald investiert wird. Wenn Sie neugierig geworden sind, den Link zu beiden Gesprächen finden Sie in den Shownotes. Und es lohnt sich, denn Sie bekommen sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Perspektive auf die Sicherheitslage in Deutschland. Und zwar aus erster Hand. Rund 3000 Kilometer Luftlinie entfernt erlebte Israel am vergangenen Montag einen der glücklichsten Tage in seiner immer wieder leidvollen Geschichte. Die Hamas-Terroristen haben alle noch lebenden Geiseln freigelassen. 20 an der Zahl, Söhne, Ehemänner, Väter, die nach 738 Tagen Martyrium endlich nach Hause kehren konnten. An diesem Tag hat Donald Trump in der Knesset gesprochen. Es war eine spezielle Rede. Und anschließend reiste er ins ägyptische Sharm el-Sheikh, wo eine Friedensvereinbarung unterzeichnet wurde. Die Konfliktparteien, also Israel und die Hamas, waren allerdings nicht zugegen. Die Geiseln sind frei, aber Wird auch die Waffenruhe von Dauer sein? Darüber habe ich mit dem Extremismusforscher Peter R. Neumann gesprochen. Seine Einschätzung?
Ich hätte persönlich zum Beispiel vor wenigen Monaten noch nicht geglaubt daran, dass diese 20 Geiseln jemals wieder freikommen. Also das ist schon ein unglaublich großer Fortschritt. Diese 20 Geiseln, sofern sie bei guter Gesundheit sind, und einige davon scheinen es zu sein, die können tatsächlich ihr Leben genießen. Aber was jetzt die politische Zukunft angeht, des Gazastreifens, der Bevölkerung dort und des Nahen Osten insgesamt, da sind eben noch ganz, ganz viele Fragen ungeklärt. Und die Entwaffnung der Hamas ist jetzt nur die erste unmittelbare.
Und hier in Deutschland? Da gab es in den vergangenen Tagen mal wieder Streit innerhalb der schwarz-roten Koalition. Und zwar um die Ausgestaltung des Wehrdienstes. Verhandler von Union und SPD hatten sich auf einen Vier-Stufen-Plan geeinigt, inklusive eines Losverfahrens. Doch Bundesverteidigungsminister Pistorius ist mit dem, was die Verhandler da vorgelegt haben, alles andere als zufrieden und wird nun zum Verteidiger in eigener Sache. Er will an seinem Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett bereits im August verabschiedet hat, festhalten. Dem Plan der Verhandler aus den beiden Fraktionen soll Pistorius eine Verstümmelung seines Gesetzesvorhabens genannt haben. Das war nun in erster Lesung im Bundestag. Ab jetzt also übernimmt das Parlament. Das Los wiederum, das die schwarz-rote Regierung der jungen Generation bei der Rentenfinanzierung zugedacht hat, das will die junge Gruppe in der Unionsfraktion, 18 Abgeordnete, die 35 oder jünger sind, nicht akzeptieren. Pascal Reddick, den Chef der jungen Gruppe, habe ich gefragt, was genau seine Kritik an dem Rentenvorhaben ist.
Der Gesetzesentwurf, der jetzt vorliegt zum Rentenpaket, geht deutlich über das hinaus, was vereinbart wurde. Vereinbart ist, das Rentenniveau bis 2031 auf 48% zu sichern und zu halten, dass es nicht darunter rutschen kann. Im Gesetzesentwurf entstehen aber dadurch jetzt auch Folgekosten für die Jahre 2032 bis 40 und auch darüber hinaus. Dargestellt ist es jetzt erstmal nur bis 2040. Und allein die Folgekosten für die Jahre 2032 bis 2040 liegen bei über 115 Milliarden Euro.
Lassen Sie uns noch mal kurz aufklären, was Sie genau damit meinen. Also Sie haben mir gesagt, im Koalitionsvertrag hat man sich geeinigt, das Rentenniveau bis 2031 auf 48% festzuschreiben. Da gehen Sie mit. Jetzt ist aber die Frage, was passiert nach 2031? Und darüber steht ja im Koalitionsvertrag nichts. Also es gibt keine Vereinbarung, wie geht es dann weiter. Es soll ja auch eine Rentenkommission kommen, die sich da tolle Ideen überlegt. Und Sie kritisieren jetzt, die Bundesarbeitsministerin hat mit ihrem Gesetzentwurf Fakten geschaffen, die über 2031 hinausgehen.
So ist es. Es ist in der Tat so, dass wir keine Vereinbarung für die 2030er Jahre oder beziehungsweise ab 2031 getroffen haben. Und das ist auch richtig, weil wir dafür ja die Rentenkommission haben. Wir haben vereinbart, dass die Rentenkommission ein Gesamtkonzept für die Zukunft der Altersvorsorge vorlegen soll. Und jetzt greifen wir dem aber mit dem Gesetzesentwurf an einem bestimmten Punkt, nämlich bei der Frage, wie die Haltelinie sich verändern soll oder das Rentenniveau, vor. Und jetzt könnte man meinen, wenn wir sagen, wir sichern das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 auf 48%, das machen wir dann künstlich, würde das ja bedeuten, dass wir eigentlich 2032 zu dem dann jetzt normal errechneten Rentenniveau zurückkehren müssten.
In unserem Podcast Der achte Tag hat meine Kollegin Alef Doğan mit einem Mann gesprochen, der wie kaum ein anderer mit Sicherheit und Innenpolitik verbunden wird. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU. Er hat ein Buch veröffentlicht, Titel Sicherheit, was sich ändern muss. Das Interview in voller Länge hören Sie im Podcast Der achte Tag. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und ein Thema in dem Talk, das war die Frage, was reizt Wähler an der AfD?
Die Leute trauen doch fast keine mehr. Das ist doch ein Drama. Ich meine, wenn da 20-25% AfD wählen, ich meine, unter uns gesagt, ich bin so alt, ja, ich könnte längst in Rente sein. Ich brauche das auch für meine Selbstbestätigung nicht mehr. Aber ich will das nicht zulassen, dass diese Typen diese Republik übernehmen. Und ich habe gesehen, was wir alles gemacht haben. Erst haben wir gesagt, mit denen reden wir nicht. Wir gehen, da hat der Kauder damals gesagt, an Diskussionsprozessen, wo die drauf am Podium sitzen, gehen wir nicht hin. Dann haben wir gesagt, das ist alles Rechtsstaat. Es hat ja alles nicht funktioniert. Jetzt, ich versuche meinen Stiefel. Und irgendwann wird man sehen, ob ich daneben liege oder nicht. Vielleicht bin ich zwar 27, wenn die Landtagswahl, bin ich tief traurig, etwa alles umsonst. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich behaupte ja auch nicht, dass alles so machen müssen wie ich. Ich will nur davon erzählen, was ich erlebt habe und wo ich erfahren habe, es geht so. Denn ich habe ein Vertrauen mir erarbeitet, nicht weil ich großartig bin, nicht weil ich tolle Theorien entwickelt habe, nicht weil ich Kriminalität besser bekämpfe als alle anderen auf der Welt, sondern irgendwie wegen was anderem. Und dieses irgendwie andere versuche ich zu fassen und davon wollte ich zu erzählen. Das ist eigentlich der ganze Grund, warum ich mich in die Sache so einmische.
Ich finde es geradezu wohltuend, wie leidenschaftlich Sie über Demokratie sprechen. Sie haben jetzt mit Werf auch nochmal deutlich gemacht, was eigentlich Ihre Motivation ist hinter all dem, was Sie tun. Wie stehen Sie denn eigentlich zu dieser Never-Ending-Diskussion rund um Brandmauer und Zusammenarbeit mit der AfD?
Ich brauche da gar keine Diskussion für. Wie das Ding heißt, ist mir auch wurscht. Ich möchte, dass diese CDU, für die ich viel Zeit investiere, von der Partei, von der ich sehr viel halte, die geschichtlich was zum Vorzuweisen hat, niemals mit solchen Typen irgendwas zusammen macht. Das heißt nicht, ich kann auch nicht verhindern, wenn im Landtag die AfD einem Antrag zustimmt, den wir gestellt haben. Da kann ich nicht verhindern. Das müsste ich ja ausziehen aus dem Parlament. Aber ich will dafür sorgen, dass wir mit diesen Figuren nichts zusammen machen. Verabreden, planen oder sonstiges.
Auch meine Kollegin Carina Mössbauer hat in unserem Hauptstadtbriefing-Podcast mit einem Regierungsmitglied aus Nordrhein-Westfalen gesprochen. Und zwar mit Mona Neubauer von den Grünen. Sie ist NRW-Wirtschaftsministerin und Vize-Ministerpräsidentin. In dem Gespräch ging es unter anderem um die Bürgergeldreform.
Wenn man jetzt die Reaktion auf die Bürgergeldreform betrachtet, dann wirkte das eher so, als würden Teile zumindest der Grünen, insbesondere in der Fraktion, jetzt irgendwie den Beginn sozialer Kälte ausrufen und die Abschaffung des Sozialstaats in diesen Reformen hervorbeschwören, wo man sagen muss, naja, eigentlich trifft es ja jetzt vor allem Menschen, die eben wiederholt Termine nicht wahrnehmen, die nicht kooperieren, die sollen stärker sanktioniert werden. Britta Hasselmann sprach trotzdem davon, das sei menschlich hart und kalt und zeigte sich entsetzt. Da gab es eine andere Reaktion auch aus den Reihen der Grünen, unter anderem Daniel Bayers, der dann wiederum diese Reaktion als übertrieben bezeichnete. Bei wem sind Sie denn eher?
Ich bin an der Stelle tatsächlich näher bei Daniel Bayers. Was gerade in der Frage Bürgergeld wirklich nicht gut gemacht ist von der Bundesregierung aus Unionsparteien und SPD, ist, dass es genutzt wird, um zu stigmatisieren. Dass man nicht rauskommt aus diesem Modus, einzelne Prozentzahlen immer wieder zu wiederholen und zu unterstellen, alle wären nicht leistungsbereit. Das ist nicht das, was sich mir widerspiegelt, wenn ich in so vielen Betrieben in Nordrhein-Westfalen unterwegs bin und mir die Auszubildenden ihre Geschichten erzählen, die Betriebsräte oder auch die Unternehmenschefs. Was ich aber eben auch wahrnehme, ist, dass es eine empfundene Ungerechtigkeit gibt, dass diejenigen, die zum Beispiel eine Ausbildung machen oder arbeiten gehen, dass die sagen, okay, ganz ehrlich, wenn nichts daraus folgt, dass man einfach nur, obwohl man arbeiten kann, nicht arbeiten geht, sagen Sie mir, Frau Neubauer, warum sollte ich eigentlich arbeiten gehen? Und diese Antwort würde auch von mir beantwortet werden. Das muss natürlich alles verhältnismäßig sein, auch die Frage der Sanktionierung. Aber es funktioniert eben bei uns nur so, dass diejenigen, die in der Lage sind zu arbeiten, das auch tun. Eine starke Solidargemeinschaft lebt davon, dass wir sicherstellen, dass die, die das können, das auch machen, damit diejenigen, die es nicht können, eben von der Größe und Stärke der Gemeinschaft getragen werden können.
Das Interview in voller Länge finden Sie in der aktuellen Folge unseres Hauptstadt-Podcasts und der Link, der steht natürlich in den Shownotes. Freuen Sie sich an diesem Wochenende auch schon einmal auf eine neue Folge unseres Investment-Briefing-Podcasts. Anne Schwedt in New York, womit befasst ihr euch denn dieses Mal?
Ja, da geht es diese Woche um die neuen Sorgen an der Wall Street rund um mögliche faule Kredite. Das hat diese Woche zu massiven Verlusten bei Aktien von Regionalbanken und von Jefferies Financial geführt. Auslöser waren zwei Fälle, nämlich Zions Bank Corporation musste wegen schlechter Gewerbekredite fast 50 Millionen Dollar abschreiben und Western Alliance Bank Corp wurde Opfer eines mutmaßlichen Kreditbetrugs. Diese Vorfälle erinnern jetzt sehr stark an die Bankenkrise von 2023. Und schüren jetzt die Sorge, dass es in der undurchsichtigen Welt der privaten Kreditvergabe noch mehr Probleme geben könnte. Jefferies geriet nämlich zusätzlich noch unter Druck, weil das Institut enge Verbindungen zur insolventen Autozuliefergruppe First Brands hat. Deren Pleite hat Hedgefonds der Bank mit hohen Summen belastet. Über 700 Millionen Dollar stehen dort im Feuer. JP Morgan-Chef Jamie Dimon warnte bereits, wenn man eine Kakerlake sieht, dann sind da meist noch mehr. Und klar, Anleger fürchten daher, dass weitere Fälle auftauchen könnten. Im Investment Briefing Podcast ordne ich morgen ein, was hinter diesen Kreditproblemen steckt, ob daraus jetzt eine neue Bankenkrise entstehen kann und warum diese Unsicherheit gerade jetzt so gefährlich für die Stabilität der Märkte ist.
Sie sehen bzw. hören, wir haben jede Menge Lektüre fürs Ohr vorbereitet. Ich wünsche Ihnen nun ein harmonisches, friedvolles und vor allem freudiges Wochenende. Und wir hören uns Montag früh wieder hier bei The Pioneer, während Gabor Steingart wohlverdient Urlaub macht. Also, bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.